Das Wort für diesen Sonntagmorgen, das finden wir im Römerbrief in Kapitel 16 in den Versen 21 bis 27. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius, Jason und Sosipater, meine Stammverwandten. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Es grüßt euch Erastus, der Stadtkämmerer, und Quartus, der Bruder. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Wir wollen miteinander beten und nach dem Gebet noch gemeinsam ein Lied singen. Und zum Gebet und Lied bitte ich Sie, aufzustehen. Lebendiger Gott und Vater, du Allmächtiger, es tut uns so gut, im Namen von Jesus Christus hier zusammenzukommen, in deinem Geist, in der Gemeinschaft zu sein, untereinander und mit dir. Und wir preisen dich von ganzem Herzen dafür, dass wir als die Deinen so hier zusammenkommen können. Und wir ehren dich mit unserem Hiersein, wir preisen dich mit unserem Lied, unserem Gebet. Wir geben dir unser Herz, bitten dich, dass du uns ein offenes Herz gibst, dass du uns erleuchtete Augen des Herzens schenkst, dich zu erkennen, dich zu erfassen, dich zu begreifen, für uns und unseren Weg. Danke, dass wir damit rechnen dürfen, dass du uns durch deine Worte, deine wunderbaren Worte erreichst und ansprichst. Das, was wir gehört haben, das, was wir ausgelegt bekommen, das bitten wir dich, dass es sich mit unserem Leben verbindet. Segne dazu Norbert Rose und seinen Dienst hier in unserer Mitte. Wir danken dir für unsere Kinder. Wir unterstellen sie dir, dem Schutz äußerlich, aber ganz besonders bitten wir dich, dass du mit deinem wunderbaren Geist, deiner unendlichen Liebe in ihr Leben hineinkommst und sie umwandelst und ihnen begegnest und es ihnen schenkst, wie du es uns geschenkt hast, dass sie dich finden und dich als ihren Herrn und Gott, Heiland, Retter und Haupt, anbeten und ehren. Wir befehlen dir unsere Gemeinde an. Wir befehlen dir dieses Haus und Werk an. Wir bitten dich für unser Land. Wir bitten dich für deine Welt, du barmherziger, heiliger, wunderbarer Gott und Herr. In deinen Händen liegt alles. Anbetung sei dir. Gepriesen seist du. Gepriesen seist du auch über deiner Schöpfung, über all dem, was du getan hast und erhältst, jeden Tag neu. Anbetung gebührt allein dir. Amen.
Ich bin am Ende. Wir haben fertig, könnten wir sagen. Zumindest was den Text dieses Römerbriefes angeht, sind wir tatsächlich am Ende angelangt, nach etwas mehr als 4,5 Jahren. Wenn ich mich nicht verzählt habe, 42 Predigten, obwohl es nur 16 Kapitel waren. Und wir hätten noch viel, viel mehr draus machen können. Wir sind ja im Galopp da durchmarschiert. Jedenfalls, was meinen Eindruck angeht, hätten wir noch viel, viel mehr Zeit brauchen können, um diesen Brief noch viel genauer anzuschauen, hinzusehen, zu verstehen, zu lesen. Und jetzt sind wir damit am Ende angekommen, mit diesem gigantischen Brief des Apostel Paulus. Zunächst werden noch ein paar Grüße genannt von Timotheus, der uns natürlich bekannt ist. Da könnte man jetzt noch einmal etwas Besonderes dazu sagen, wir erfahren ein paar Namen, die zum Teil auch anderswo genannt sind. Wir sehen ein paar Namen, die wir noch nie gelesen haben. Da wissen wir auch nicht, woher die eigentlich kommen und wer sich dahinter verbirgt. Wir erfahren ganz nebenbei, dass der Chef vom Finanzamt von Korinth, die ja eine reiche Stadt war, auch zum engeren Kreis von Paulus gehört hat. Wir erfahren von seinen Stammverwandten, wo wir nicht so genau wissen, sind das seine Ist das seine tatsächliche Verwandtschaft oder sind das seine Judengenossen? Sind das die vom Stamme Benjamin? Wissen wir nicht, könnte man darüber nachdenken, wollen wir heute Morgen aber nicht tun. Dann taucht da ein Mann auf, der behauptet, er habe diesen Römerbrief geschrieben, Tertius. Das muss ja einige irritieren, dass hier eine Gestalt auftaucht, die sonst nirgends auftaucht. Jedenfalls habe ich ihn nirgends anders entdeckt. Und der sagt nun plötzlich, schreibt nun plötzlich, ich habe diesen Brief geschrieben. Da muss man ein paar Sätze dazu sagen. Nicht, dass Sie nachher irritiert rausgehen und fragen, von wem ist es denn jetzt eigentlich, dieser Brief? Dass Paulus diesen Brief tatsächlich geschrieben hat, dass er der Autor dieses Briefes ist, das ist uns völlig klar. Aber wir müssen bedenken, dass auch Paulus nicht mit einem Stapel blütenweißem Papier, so wie wir es haben, diese 500er-Packs und ein paar genialen Stiften da an seinem Schreibtisch sitzt und flott so aus der Hand heraus schreibt, sondern dass das Schreiben an sich eine enorme, aufwendige Sache war. Dass man dafür ein Handwerk lernen musste, dass man dafür einen Schriftgelehrten brauchte. Also nicht nur einen, der sich in Literatur auskannte, sondern der das Handwerk des Schreibens beherrschte, wie man mit einem Kalamus oder wie das hieß, auf diesem Papyrus, das so widerspenstig war, mit einer komplizierten Tinte, da etwas schreiben musste, 16 Kapitel lang. Dafür hat es diesen Tertius gebraucht, das hätte Paulus ganz sicher auch selber hingekriegt. Aber er hat es diesem Spezialisten überlassen, diesem Sekretär. Es gibt natürlich dann auch die verschiedenen Sekretärshypothesen. Das stellen sich manche so vor, als hätte Paulus zu diesem Tertius gesagt, du weißt, was da in Rom gerade so los ist, du weißt, was ich meine, was ich denke, was ich sagen will, schreib da mal ein paar Sätze hin und ich unterschreibe am Ende. Wenn wir schon mal dabei sind, dieselben sagen, so etwa müsste man auch den Timotheusbrief verstehen und den Epheserbrief und den Kolosserbrief, auch allesamt nicht von Paulus. Da sagen sie dann, das ist von irgendwelchen Schülern geschrieben, die nur zu bescheiden waren, ihren Willi darunter zu setzen und deswegen das von Paulus sein soll. Das ist natürlich undenkbar, diese Hypothesen. Dass das nicht von Paulus sein sollte, sondern dass wir das schon gesehen haben, dass Paulus ein absoluter Präzisionsmensch ist, was das Schreiben angeht, was das Formulieren angeht, dass Paulus niemals sagen will, ach Tertius, wo du schon mal gerade da bist, schreib doch mal ein paar Sätze an die Römer und ich setze dann eben meine Unterschrift runter, sondern dass Tertius geschrieben hat, dass aber Paulus Wort für Wort formuliert hat, davon dürfen wir ausgehen. Und dass alles, was Paulus formuliert hat, eingegeben war, inspiriert war, aus der Ewigkeit und vom Ewigen. Und dann können wir damit leben, dass da drunter steht, ich, Tertius, habe diesen Brief zumindest handwerklich geschrieben. Aber er kommt von einem ganz anderen. Jetzt ist dieser Brief endgültig und endlich fertig. Es ist eigentlich alles Notwendige gesagt, die ganz großen Dinge sind erledigt, Fragen beantwortet, die Grüße sind ausgerichtet nach Rom und von denen, die dazugehören, in Korinth, wo der Brief geschrieben worden ist. Und am Ende, neben diesen freundlichen Grüßen, heißt es jetzt noch einmal, dem aber sei Ehre. Das heißt, jetzt am Ende geht der Blick noch einmal nicht nur zum Ende hin, sondern eigentlich geht der Blick wieder nach oben. Was tun wir hier eigentlich? Worum geht's hier eigentlich? Ihm aber, dem Ewigen, sei Ehre. Da gibt es einen Perspektiv- und einen Blickwechsel. Und das heißt zugleich, jetzt könnte man richtig loslegen. Wir sind nicht am Ende. Wir sind nicht fertig. Nicht finito, sondern finale, das haben wir schon mal gesehen. Jetzt kann es richtig losgehen, mit Volldampf voraus, mit der geballten Energie dessen, was wir hier in diesen 16 Kapiteln gelesen haben und anderswo noch dazu ergänzen müssten, gerade Epheserbrief, da sind Sie ja zum Teil gerade dran, was das für eine Energie ist, die dahinter steckt, für eine Dynamik, für eine Kraft. Paulus sagt es ja auch immer wieder, diese Kraft, diese Stärke, die er den Gemeinden gerne mitgeben möchte. Wir sind jetzt also an einen Punkt angelangt, wo wir aus einem tiefen Diskurs langsam wieder auftauchen, die tiefsten Gedanken und Wege ein wenig verstanden haben, ein paar Dinge jetzt in unserem Denken geordnet sind. Jetzt haben wir ein wenig von der Weisheit Gottes gesehen, ein wenig verstanden von den genialen Gedanken Gottes, verstanden, was Paulus meinte, was er mittendrin einmal geschrieben hat in Römer 11, wo es hieß, welch eine Tiefe des Reichtums. Ich hoffe, das ist bei Ihnen angekommen. Diese Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Das ist diese Fassungslosigkeit von Paulus, wo er nicht weiter einfach schreiben und formulieren kann, sondern wo er unterbrechen muss und nur noch sagen kann, das ist so gigantisch, was wir hier sehen in seinem Wort. Da muss man eigentlich stehen bleiben und nur noch ihn anbeten. Dass er uns natürlich auch anstecken möchte mit dieser Anbetung, mit diesem Erfülltsein von diesen Geheimnissen Gottes. Und jetzt am Ende will uns nicht einfach zurücklehnen und sagen, das war's jetzt, das haben wir geschafft, jetzt sehen wir mal, was noch kommt, sondern dass wir jetzt durchstarten könnten, dass wir losmarschieren müssten, dass wir eigentlich sagen sollten, was für ein fantastischer Aufbruch das ist, wenn wir jetzt am Ende des Römerbriefes richtig durchstarten können. Das ist genau das, was Paulus von Anfang an im Blick gehabt hat. In Römer 1, Vers 5 schon diese Formulierung, wo es heißt, dass wir im Namen Jesu den Gehorsam des Glaubens aufrichten unter allen Heiden. Und das wird noch einmal wiederholt, jetzt ganz am Ende in Vers 26 von Römer 16, nämlich nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Das ist immer noch der Plan, das ist die Aufgabe, das ist unsere Berufung, etwas aufzurichten, was man dann auch sehen kann. Den Gehorsam des Glaubens. Und wenn wir das jetzt in der Rückschau einmal sehen, nach 2000 Jahren ungefähr, dann stellen wir fest, das hat tatsächlich funktioniert. Aus diesen kleinen Anfängen ist etwas ganz Riesengroßes geworden. Es hat funktioniert. Der Gehorsam des Glaubens ist aufgerichtet, nicht nur in Korinth, nicht nur in Jerusalem, nicht nur irgendwo in ein paar kleinen Örtchen, sondern ist aufgerichtet unter den Heiden, unter den Nationen. Fast sind wir schon da, wo wir sagen könnten, bis ans Ende der Welt. Das ist das Programm. Noch sind nicht alle erreicht. Und wir wissen natürlich auch, es sind noch längst nicht alle zu Christen geworden. Wir sind noch lange nicht fertig mit dieser Berufung, mit unserer Aufgabe, auch hier nicht. Das gilt noch immer, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Aber es gilt, es sind Millionen von Menschen Christen geworden, Millionen von Menschen, die nach Jesus Christus zumindest schon mal genannt sind, nämlich Christen. Milliarden von Menschen, die dem Bekenntnis nach dazugehören. Wir wissen natürlich auch, da sind manche dabei, da weiß man nicht so genau, wo stehen die eigentlich. Sind sie drin oder sind sie draußen? Wissen die eigentlich selber, wo sie stehen? Ob sie dazugehören oder nicht dazugehören? Ob sie schon mal erfasst und erfahren haben oder nicht? Manche, die auch etwas eigenwillige Glaubenserkenntnisse haben, das würde man vielleicht manchen von uns auch sagen. Viele sonderbare Gestalten, die dabei sind, manche sehr schwierige Gestalten. Es ist längst nicht alles so genial geworden, wie es hätte sein können. Es ist vieles auch richtig schief gegangen in diesen 2000 Jahren, was nicht hätte schief gehen müssen. Und es gibt immer noch viele Gründe, sich über die Christenheit zu wundern oder auch zu ärgern. Da würden wir nicht fertig werden, wenn wir das wollten. Aber der Gehorsam des Glaubens, das dürfen wir sagen, der ist aufgerichtet unter den Heiden in dieser Welt, auch in unserem Land, auch in unserem Ort. Und es sind nicht nur viele sonderbare Gestalten dabei, es sind auch viele, viele beeindruckende Gestalten dabei. Der Gehorsam des Glaubens ist bei vielen sichtbar. Darum ging's. dass etwas zu sehen ist von diesem Glauben und von diesem Gehorsam, von dieser Haltung von Menschen, die ein anderes Leben leben als das, was wir gewohnt waren. Und das sollten wir nicht überschätzen, nicht unterschätzen, nicht übersehen, so rum gehört's. Nicht nur, dass wir darüber klagen, was in diesen Zeiten, gerade in unserem Land, alles so langsam den Bach hinuntergeht, sondern dass überall kleine Pflänzchen, größere Ansammlungen sind von Menschen, die vielleicht noch viel konzentrierter, noch viel klarer im Glauben stehen, als vielleicht in dem traditionellen Bereich vor 100 oder 200 Jahren. Dass es verschiedene Bewegungen gibt. Der Gehorsam des Glaubens ist aufgerichtet. Und wenn wir das noch einmal vergleichen mit den Anfängen, wie Paulus damals diese Aufgabe angefangen hat, und dann sehen, was für eine komfortable Ausgangsbasis wir heute haben, wie leicht es sein könnte, dieser Berufung nachzukommen, das jetzt weiter aufzurichten, wenn wir sehen, was da an Menschen ist, die an Jesus glauben, an Möglichkeiten, die wir haben, an Mitteln, die da sind, an Medien, an Mitarbeitern, an Kompetenzen. So vieles, was da ist, und vor allem, was wir an dieser Hoffnung haben. Das mag Ihnen jetzt ein bisschen seicht klingen, wenn ich jetzt von Hoffnung spreche. Hoffnung ist ja so ein Begriff, mit dem kann man zum Teil gar nichts mehr anfangen. Hoffnung, was soll das sein? Hoffnung heißt, wir sehen etwas. Ich sehe etwas. Das war ein ganz zentraler Satz von Paulus, schon in Römer 15 hat er davon geschrieben, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also wir haben nicht einfach nur ein wenig Hoffnung und dann sehen wir mal, wie wir durch diese Zeit hindurchkommen, sondern hier ist eine Hoffnung, die zunehmen darf. Dass ihr immer reicher werdet an dieser Hoffnung. Hoffnung heißt, ich sehe etwas. Ich sehe noch längst nicht alles, aber das, was ich sehe, das ist so gigantisch, so groß, so herrlich, sagt Paulus. Ich sehe etwas, und was wir sehen, das muss einen eigentlich fassungslos machen, so wie Paulus auch. Sie erinnern sich vielleicht daran, das haben wir als Kinder schon gespielt, unsere Kinder haben es gespielt, die nächste Generation wird es auch spielen, vor allem wenn es langweilig wird auf langen Autofahrten. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sieht rot aus oder grün oder lila. Ich sehe was, was du nicht siehst, das ist eckig, rund. Schön oder hässlich oder witzig oder irgendwas. Ich sehe etwas, was jahrhundertelang und jahrtausendelang in einem Geheimnis verborgen war. Das ist diese Hoffnung. Ich sehe etwas, was die Mehrheit der Welt auch heute noch nicht sehen kann. Also nicht nur ich, die meisten von Ihnen auch. Wir sehen etwas, was man nicht sieht. Wir sehen etwas, was verborgen gewesen ist. Seit ewigen Zeiten verborgen war, seit ewigen Zeiten verschwiegen war, sagt Paulus. Das heißt, das war schon immer da. In den Gedanken und Plänen und Wegen Gottes war das immer schon da. Da ist ihm nicht zwischendurch mal eine neue Idee eingefallen, dass er gesagt hätte, ach, das könnte ich ja auch noch probieren, sondern von Anfang an war das in seinem Sinn, war alles schon da. Verschwiegen, nur wir wussten nichts davon. Nun aber ist es offenbart durch die Schrift der Propheten. Nun aber darf es heißen, nun bin ich gewiss. Meine Hoffnung ist eine gewisse Hoffnung. Meine Hoffnung ist nicht nur ein Ahnen. Irgendein Hoffen, sondern ich sehe etwas, ich habe etwas gesehen und das kann mir kein Mensch mehr nehmen. Und wir merken, was für eine ungeheure Spannung in diesen Sätzen liegt. Das ist nichts Langweiliges, sondern wir verstehen, dass diese Spannung, die über Jahrhunderte und Jahrtausende über dieser Welt gelegen hat und immer noch liegt, das sehen wir doch. Wir kriegen das doch mit, wir leiden doch auch mit, wenn wir gefragt werden, warum geschieht da so vieles. Da können wir doch nicht einfach sagen, das ist einfach so, müssen wir halt mit leben, sondern wir spüren diese Spannung von dem, was ist und von dem, was werden darf und von dem, was wir schon sehen. Das kriegt man ja fast nicht mehr zusammen. Das Wesen dieser Welt und die Hoffnung, die wir haben, das, was wir schon gesehen haben im Glauben, wir sehen da vor allem das Chaos, wir sehen die Dunkelheit und die Menschen, die darin leben, wir sehen, wie viel Schuld sich da angehäuft hat. Und wir das gerne einfach wegnehmen möchten und es gelingt nicht. Es kommt immer Neues dazu, es hört einfach nicht auf. Wie viel Verzweiflung, wie viel Leid da ist, wie viele Verrückte und Irre über diese Welt laufen, was da alles geschieht, so viel Versagen, so viel Gleichgültigkeit, so viel Dreck, unendlich viel Dreck. Das kann man gar nicht beschreiben, wie viel Dreck es gibt. Nicht nur weit entfernt, sondern direkt in unserer Umgebung. Die ganze Weltgeschichte mit ihrer Gewalt, mit ihren Morden, mit ihrem Hass und mit ihrem Gegenhass, ein endloser Kreislauf, so wie es aussieht, und diese Erfahrung, dass ausgerechnet das Volk der Dichter und Denker verantwortlich war und ist für den Holocaust und für den Zweiten Weltkrieg. Also ich sage das nicht, weil ich das nochmal wiederholen müsste, sondern das Volk der Dichter und Denker. Ja, wo wir uns so viel darauf einbilden, dass wir sagen, wenn man nur genug nachdenkt, das gilt ja seit Kant, das gilt ja immer noch. Ihr müsst mehr nachdenken, dann kriegt ihr es auch hin. Eine der größten Täuschungen, die es gibt, das ist ein Geheimnis. Warum das nicht funktioniert? Nachdenken hilft nicht. Wie vielen ich das schon gesagt habe, die mit sich selber am Ende sind. Sie müssen aufhören, nachzudenken. Klingt sonderbar, klingt irgendwie komisch, klingt irgendwie falsch. Und trotzdem, manchmal ist das notwendig. Wir sehen das, dass die Politik, die Pädagogik, die Psychologen, die ganze Kulturlandschaft es nicht hinkriegt, den Menschen nur halbwegs zu Anstand und Vernunft zu bringen. Das ist doch so. Wir haben doch Pädagogik. Wir haben doch Lehrer genug, also vielleicht nicht ganz genug, aber so, dass man davon reden kann, wir haben Pädagogen in unserem Land, wir haben eine Wissenschaft in unserem Land, wir haben Psychologen, wir haben Philosophen in unserem Land, wir haben Kultur in unserem Land, wir sind ein kultiviertes Volk. Das müsste doch funktionieren in unserem Land. Wenn nicht bei uns, wo denn dann? Funktioniert aber nicht. Und die Frage, warum funktioniert das denn nicht? Das ist dieses Geheimnis. Da liegt ein Geheimnis, eine Dunkelheit über dieser Welt, weil es dieses Geheimnis gibt. Wir können auch sagen, weil es ganz viele Geheimnisse gibt. Die will ich gar nicht alle aufzählen heute Morgen. Ich will auch nicht diese dunklen Geheimnisse alle nur aufzählen. Ich möchte lieber von den anderen Geheimnissen reden, die da ja sind, nämlich das Geheimnis Gottes. Schon allein mit dem Geheimnis Gottes kommen wir ja nicht zum Ende, werden wir nicht fertig. Sondern rätseln auch im Glauben immer noch darüber nach, über diese Größe Gottes. Wir werden nicht fertig mit dem Geheimnis des Sohnes und der Sohnschaft, mit dem Geheimnis des Eingeborenen und Ewigen und mit der Menschwerdung und mit dem, was er getan hat, mit dem Kreuz, mit dem Sterben Jesu, mit der Auferstehung Jesu, mit dem Sieg Jesu, mit der Auferstehung und dem Wiederkommen Jesu und mit der Auferstehung der Gemeinde. Lauter Geheimnisse, die rätselhaft sind erst einmal. Wir haben sie gesehen. Der Gehorsam des Glaubens ist aufgerichtet. Der Mensch an sich ist ja ein Geheimnis. Also ich würde mal sagen, zu 90% von ihnen trifft das zu, dass auch sie selbst sich ein Geheimnis sind. Was wissen wir schon über uns? Ein einziges Rätsel. Fragezeichen. Wir wissen so wenig über uns, über die Mechanismen, die in uns ablaufen, die in uns vorgehen, die Mechanismen von Schuld und Sünde und Versagen. Wir wollen doch ganz anders. Wir wollen doch anders. Ja, warum machen wir es denn nicht einfach? Das ist das Geheimnis des Menschen. Warum bin ich so, wie ich bin? Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Warum kann ich nicht einfach so sein, wie ich sein soll und wie ich sein will, sondern da kommt immer etwas anderes heraus? Ich weiß doch, wie es geht. Ich weiß doch, wie es sein könnte. Ich krieg's aber nicht hin. Dann die Frage, wie diese Weltgeschichte funktioniert. Da sind Politiker unterschiedlichster Couleur, da gibt es Demokratien, da gibt es Diktaturen, da gibt es Könige und was da alles ist. Warum kriegen sie es alle nicht hin, obwohl sie sich so anstrengen? Die Weltgeschichte funktioniert nach eigenen Gesetzmäßigkeiten. Das ist ein Geheimnis. Und wenn man abends vor den Nachrichten sitzt und das sieht, was da alles läuft, dann fragt man sich, können sich diese klugen Gestalten, das würde ich jetzt mal jedem zugestehen, ob links oder rechts oder Mitte, dass das lauter kluge Gestalten sind, intelligente Leute, die was gelernt haben, die ihre Vorstellungen haben, warum gelingt das nicht, dass sie sich mal vernünftig zusammensetzen und reden? Und es dann endlich anders wird. Das müsste eigentlich doch gehen. Auch die Chinesen und Russen und Amerikaner und Syrer und Türken und Briten und EU, haben wir gerade erlebt, sitzen da tagelang. Warum kriegen die das nicht hin? Wir können auch sagen, wenn sie schon nicht vernünftig miteinander reden können, können sie nicht mal vernünftig miteinander schweigen. Den Mund halten. Dann werden Sie merken, Schweigen ist noch schwerer als Reden. Also 2 Minuten kriegen wir das ja hin. Aber sitzen Sie mal mit jemandem zusammen und schweigen Sie mal 1 Stunde oder 1/2 Tag oder wie bei Hiob, 7 Tage und 7 Nächte. Das kriegen wir schon lange nicht mehr hin. Wie Schweigen funktioniert, was für eine Dynamik im Schweigen liegen kann. Mund halten. Wir können immer nur reden und reden und reden und denken. Und wir meinen, wir würden irgendetwas lösen, irgendwas verändern. Und wir verändern gar nichts. Wir kriegen es nicht hin. Wir selber kriegen es ja auch nicht hin. Reden, reden, Bücher schreiben und noch mehr. Es ändert sich aber fast nichts. Das sind sonderbare Geheimnisse. Der Mensch ist ein Rätsel. Die Welt ist ein Rätsel. Die Geschichte ist ein Rätsel. Die Zeiten sind ein Rätsel. Darum geht es Paulus. Diese Rätsel, diese Geheimnisse ans Licht zu bringen, da Licht hineinzubringen, dass wir verstehen, wie das Ganze funktioniert. Nicht nur unser eigenes kleines Leben, sondern auch das, was er mit seinem Volk Israel getan hat. Was er mit seiner Gemeinde vorhat, was mit dieser Welt geschehen soll, ist noch vieles Geheimnisvolles. Aber bis heute ist das die große Frage, was ist eigentlich los mit dieser verfluchten Welt? Denn dass da ein Fluch darüber liegt, das ist ja gar nicht zu übersehen. Und dass er sich einfach nicht lösen will. Und dass wir verstehen, dass es Paulus nicht darum geht, dass wir hier alle nur fromm zusammensitzen und schöne Lieder singen und ein gutes Gesicht machen, gute Miene zum bösen Spiel machen und sagen, jedenfalls hier haben wir unsere Ruhe und unseren Frieden, sondern dass es Paulus darum geht und Jesus darum geht, dem Ewigen, dem Vater darum geht, diese Welt endlich aus ihrem Fluch herauszuholen. Aber wie macht man das? Das ist wieder ein großes Geheimnis. Jetzt könnten wir wieder bei Römer 1 anfangen. Bis Römer 16 und Kolosser, Philippa, andere wichtige Briefe und Texte lesen, dass diese Welt aus ihrem Loch, aus ihrem Dreck endlich herauskommt. Das ist das Thema. Und wenn Sie den Eindruck haben, dass es alles viel zu schwarz gesehen ist, viel zu pessimistisch gesehen ist, dann würde ich sagen, das glaube ich nicht. das ist noch sehr zahm beschrieben. Es ist noch viel dunkler in dieser Welt, als man sehen kann. Wir haben das gesungen vorhin. Wir sehen natürlich auch noch etwas anderes. Wenn wir genau hinsehen, dann könnten wir sagen, dass man in dieser Schöpfung immer noch die Reste und die Spuren des Paradieses sehen kann. Und wir sehen sehr viel davon und wir freuen uns daran. Wir sagen das manchmal, dass diese Welt und auch unser Leben, auch der Mensch, wunderbar gemacht ist. Wir staunen über die Genialität, die wir in der Schöpfung sehen. Das ist immer da. Wir sagen manchmal, wir hätten etwas Traumhaftes erlebt, im Urlaub oder anderswo. Das war paradiesisch schön. Wir wissen schon, wie es aussehen müsste. Wir haben sogar Bilder vor Augen davon. Und trotzdem, warum kriegen wir das nicht hin? Warum ist diese Welt kein Paradies, sondern dieses Drecksloch? Das ist diese Spannung, die seit Menschengedenken über dieser Welt liegt, an dem sich schon viele versucht haben und die irgendwann und irgendwie einmal gelöst werden sollte, dass all das, was ich jetzt über das Globale und Ganze gesagt habe, auch im Kleinen und Privaten nicht wesentlich anders ist, bis hinein in das Leben von Christen auch so viel Chaos, so viel Leiden, so viel Verzweiflung vorhanden ist, dass nicht automatisch alles wunderschön und traumhaft wird in unserem Leben. Das wissen wir auch. Und darum ist es so wichtig, wenn Paulus sagt, jetzt aber ist das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, offenbart. Jetzt ist es offenbar vor unseren Augen durch die Schriften der Propheten. Jetzt können wir schwarz auf weiß nachlesen, können es uns sagen, können es verkündigen. Durch die Propheten, durchs Gesetz, durch die Psalmen, durch all das, was wir im Neuen Testament sehen an prophetischen Schriften, Evangelien, Worte Jesu, lebendiges Wort, Römerbrief, Epheserbrief, Thessalonicher Briefe, Offenbarung des Johannes, um nur ein paar von diesen wichtigen Schriften zu nennen. Das Geheimnis ist offenbar. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, schreibt Paulus an Timotheus an anderer Stelle. Das Geheimnis ist offenbar und soll nun kundgemacht werden. Wir sollen es nicht für uns behalten. Es muss kundgemacht werden. Es muss ausgerufen, es muss gesagt werden. Es geht nicht um nichts weniger als um diese tiefen Geheimnisse, die nun offenbar gemacht sind. Auch das sagt Paulus, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Es geht um die Wahrheit. Um die Wahrheit, die seit Ewigkeiten verborgen war, verschwiegen war, um die Wahrheit, die nun aber in der Gestalt und in der Person, im Wesen und im Geheimnis Jesu offenbar geworden ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das mögen gängige Formulierungen sein. Die sind wir gewohnt. Wir hören schon gar nicht mehr möglicherweise, was wir da eigentlich lesen und sagen. Was für eine Tiefe das ist. Bei Paulus dreht sich immer alles darum, was wir an diesen Schätzen haben, was wir in Jesus haben. Und warum sich für ihn alles nur um Jesus dreht. Immer um Jesus. Weil wir in ihm alles haben. Das ist kein Spleen von Paulus, das ist keine Macke von ihm, auch nicht von uns, dass sich bei uns alles um Jesus dreht, weil uns nichts anderes einfallen würde, sondern immer die Formulierung in ihm, durch ihn, haben wir alles. Alles dreht sich um Jesus, um diesen Namen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der, der das angefangen hat vor unserer Zeit und der alles ans Ziel bringen wird, mit uns und nach unserer Zeit. Das meint Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dieser Glaube ist nun aufgerichtet. Und der Gehorsam des Glaubens, Gehorsam ist ja ein tolles Wort. Ich weiß nicht, ob Sie das so nachvollziehen können. Früher in der Kindheit oder so, da war Gehorsam ein schreckliches Wort, wenn man gehorsam sein musste. Aber Gehorsam heißt ja nichts anderes als Ich habe so einen Satz Ohren. Und mit den Ohren kann ich hören. Und zwar nicht nur das Grobe und das Laute, sondern ich kann auch in der Stille hören. Ich kann auch im Schweigen hören. Ich höre etwas, was man gar nicht hören kann, eigentlich. Das ist genial, dass wir hören können, was er uns zu sagen hat, dass wir zum ersten Mal verstehen, was er meint. Auch das ging Jahrhunderte, Jahrtausende lang nicht. Jetzt haben wir das Geheimnis des Heiligen Geistes, jetzt kann ich hören. Er hat mir das Ohr geöffnet. Ich bin gehorsam geworden. Das ist nur eine Wesensbeschreibung, eine Haltung. Ich kann hören, ich verstehe ihn und er versteht mich und er spricht meine Sprache. Das ist genial. Er weiß, in welcher Form, mit welcher Sprache, mit welchen Formulierungen er mich erreichen kann. Und ich höre ihn. Darum dreht sich alles um Jesus. In ihm wird alles vollendet werden. In ihm haben wir die Hoffnung. Und ohne ihn ist da Leere, ist da gar nichts. Und wie tragisch das ist, dass heute in vielen Gemeinden Jesus in seiner ureigensten Bedeutung kaum noch vorkommt. Vielleicht mal zitiert wird, vielleicht mal als Vorbild hingestellt wird, als interessante Gestalt der Christenheit. Wie tragisch, dass Paulus, durch den das Geheimnis offenbart worden ist, von vielen nur noch müde und arrogant belächelt wird, wie ein alter Spinner, wie ein alter Mann, ein alter Tattergreis, der uns nichts mehr zu sagen hat heute. Und wir uns damit den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Durch ihn ist das Geheimnis offenbart. Das Geheimnis in Jesus. Ignorieren wir Paulus. Ignorieren wir Jesus und wir haben nichts von allem. Und wo Paulus so fassungslos war in Römer 11 oder ähnlich auch in Epheser 3, wo es heißt, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe, auch die Liebe Christi ist, erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Also nicht nur ein wenig, sondern die ganze Gottesfülle. Da sagt man heute, was will der Mann eigentlich? Warum ist er so pedantisch mit diesen Formulierungen? Reg dich doch nicht so auf, Paulus. Wir brauchen das doch gar nicht mehr. Oh doch, oh doch. Jedes einzelne Wort, jede einzelne Formulierung, da muss man sich aufregen, weil das aufregend ist, was wir bei ihm lesen. Und je mehr wir lesen, desto aufregender wird das. Das wird nicht irgendwann langweilig. Das läuft nicht irgendwann aus. Es wird immer gewaltiger, dieses Geheimnis in Jesus Christus. Auch wenn man noch nicht weiß, worin denn all diese Schätze der Weisheit und der Erkenntnis bestehen, vieles immer noch ein Rätsel sein mag, schon diese Formulierungen Grund genug sind, ganz genau hinzuschauen, was er uns da sagt. Wenn mir irgendjemand sagt, da genau vor deiner Nase, genau vor deinen Füßen, da ist ein Schatz vergraben. Da wäre ich der Letzte, der sagt, ach, wissen Sie, soll ich mich da jetzt auch noch drum kümmern? Muss ich jetzt auch noch irgendwelche Schätze ausgraben? Da wäre ich der Erste wahrscheinlich, der anfangen würde. Und ich hoffe, Sie auch, mit mir zusammen. Da sagen wir nicht, das ist uns zu anstrengend. Wie damals bei den Kundschaftern, die ins verheißene Land ziehen sollten und dann die 12 zurückkamen, die größten Trauben mitbrachten, die man je gesehen hat. Und 10 von diesen 12 sagen, ach, lass uns das besser mal bleiben lassen. Das wird anstrengend. Das könnte gefährlich werden. Das könnte unangenehm sein. Auch da, hoffe ich, wäre ich einer der Ersten gewesen, der gesagt hätte, lass uns doch reinziehen, das Risiko eingehen. Ah, ich will es nicht zu laut und zu deutlich sagen, vielleicht wäre ich es auch nicht gewesen, aber ich wäre es gerne gewesen. Es mag daran liegen, dass viele mit diesen Worten nichts mehr anfangen können. Einfach weil es Worte sind, die eine Plattheit erreicht haben. Wenn wir von diesen Wörtern und Begriffen reden, dieses fromme Vokabular, manche sagen ja auch, ihr sprecht die Sprache Kanaans, dann würde ich sagen, gib mir doch eine andere Sprache, mit der man das besser kann. Es gibt aber eigentlich keine andere Sprache. Das ist die Sprache, die wir brauchen, wenn wir vom Heil der Welt sprechen. Wir sprechen vom Heil der Welt. Wir singen nicht ein bisschen Frieden. Ja, kennen Sie ja noch. Ja, damit kann man ja auch Wettbewerbe gewinnen. Das ist nicht unser Thema. Wir reden wirklich vom Heil der Welt, vom ganzen Heil der ganzen Welt, nicht weniger. Wenn man heute versucht, etwas von der Herrlichkeit Gottes zu erzählen, versuchen Sie es mal. Herrlichkeit Gottes, Ihrem Nachbarn zu erzählen, was man darunter versteht. Versuchen Sie einmal, einem Menschen, der schuldig geworden ist, sogar einem gläubigen Menschen, der tief schuldig geworden ist, zu sagen, im Namen Jesu vergebe ich dir. Der wird ihm möglicherweise sagen, kann ich mir schon vorstellen, aber bei mir funktioniert das nicht. Meine Schuld ist zu groß. Die Sprache allein reicht nicht. Dass man frei werden kann von Bindungen, dass man satt werden kann für sein ganzes Leben, das ist kein frommes Vokabular, das ist keine Sprache Kanaans, das ist die Wirklichkeit, um die es immer noch geht, dass es eine Hoffnung für Hoffnungslose gibt, dass es Auswege in der Ausweglosigkeit gibt, doch, das gibt es. Und wir glauben das und wir halten daran fest und wir warten manchmal lange darauf. Und trotzdem sagen wir es. Wir geben nicht auf, sondern wir glauben, dass man aus diesem Fluch herauskommen kann und dass diese Welt aus diesem Fluch herauskommen wird. Nicht nur in jämmerlichen Restbeständen, sondern dass er mit seiner Welt, mit seiner Schöpfung, mit seinen Menschen ans Ziel kommen wird. Dass es eine Quelle des lebendigen Wassers gibt, an die man gehen darf, die ins ewige Leben hineinführt. Und die Teilnehmer von unserem Sommerbibelseminar könnten jetzt den ganzen Epheserbrief noch einmal durchlesen. Vielleicht machen sie es ja noch mal die nächsten Tage. Mit diesen überbordenden Formulierungen von der Kraft und der Stärke und der Lebendigkeit und den Wegen und den Möglichkeiten Gottes, die er direkt uns vor die Füße legt. Nein, man müsste sagen, die er direkt hineingelegt hat in unsere Herzen. Ist alles schon da. Alles schon da. Ist manchem immer noch ein Geheimnis, immer noch ein Rätsel. Aber darum geht's. Dass das lebendig werden darf. Aber dass manche schon diese Worte, diese Wörter, diese Begriffe nicht mehr verstehen, und deswegen einfach sagen, brauche ich alles nicht, glaube ich alles nicht. Ich kann nichts damit anfangen, ich kann es mir nicht vorstellen oder ich hab's nicht so mit dem Glauben. Ja, manche haben sie so mit dem Glauben, weil sie diesen Glauben noch nie gesehen haben, weil sie gar nicht sich vorstellen können, was sich hinter diesem Geheimnis in Jesus verbirgt. Und andere ärgern sich dann wiederum, wenn es heißt, dass sich immer alles nur um Jesus dreht und wenn es heißt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ja, ich kenne das aus unzähligen Diskussionen, ihr mit eurem alleinseligkeitsmachenden Anspruch. Warum nur dieser eine Weg? Da gibt es noch den Islam, da gibt es Hinduismus, da gibt es Meditationen, da gibt es alle möglichen Wege. Warum denn nur dieser eine Weg? Warum so pedantisch? Wir können doch bei allem auswählen. Warum nicht auch hier? 3 oder 5 oder 10 verschiedene Wege. Wäre doch nett. Nehmen Sie es mal umgekehrt. Wenn Sie es mit einem Menschen zu tun haben, der richtig am Ende ist, der nicht mehr kann und nicht mehr will, und viele, die ich kennengelernt habe, die schon 100 und 1000 Wege ausprobiert haben, alles versucht, immer wieder neu, sich aufgerafft, sich aufgemacht, noch einmal, sie haben Hoffnung machen lassen und noch einmal gescheitert sind. Und wenn ich jetzt komme und sage, da habe ich noch 3, 5 oder 10 verschiedene Wege. Probier es mal alles durch, probier mal aus, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Was das für ein Reichtum ist, wenn ich sagen kann, da ist dein Weg. Und dieser Weg führt direkt zum Heil. Da ist Jesus und in ihm haben wir das Heil. Es mag manchmal ein wenig länger dauern, weil wir so lange brauchen. Aber da ist dann Heil und ein anderes Heil gibt es nicht. Ein anderes Heil kriegst du nicht. Ein anderes Heil haben wir nicht, aber in ihm haben wir das Heil. Und wir haben nicht nur ein wenig davon, wir haben das ganze Heil in ihm. Auch wenn es noch manchmal braucht, weil wir so träge sind. Weil wir so begriffsstutzig sind, weil wir es noch nicht fassen können, weil das Geheimnis einfach zu groß ist. Dass wir in Jesus alles haben, die eine erlösende Hand, die wir brauchen, die wir fassen dürfen, diese eine Hilfe, dieses eine Heil, in ihm haben wir alles, in ihm haben wir auch die Wahrheit, in ihm sind alle Geheimnisse der Welt, der Schöpfung, unseres Lebens, alle Geheimnisse der Zeiten, alle Geheimnisse von gestern, von heute, von morgen, längst schon offenbart. Und darum steht in der Mitte bei Paulus und bei uns nie etwas anderes als die Predigt von Jesus. Das Kerygma, sagt Paulus, kommt bei ihm nur hier vor. Das Kerygma, das ist mehr als nur, dass man mal Dinge austauscht, sich informiert. Es ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis lässt sich nicht einfach lüften, wie wir es manchmal sagen. Ja, einfach so, ich verrate dir mein Geheimnis. Das lässt sich nicht in einem Seminar durchschauen, sondern dieses Geheimnis muss permanent immer wieder und wieder gepredigt werden. Es muss gesagt werden, es muss bezeugt werden, aber natürlich, es muss auch geglaubt werden, dass wir den Gehorsam des Glaubens aufrichten, das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war und das jetzt da ist. Und darum sagen wir jetzt nicht, wir sind fertig, wir haben es verstanden, wir lehnen uns zurück, sondern wir wollen nun diesen Gehorsam des Glaubens aufrichten, da wo wir sind, aufrichten unter unseren Nachbarn, unter unseren Kollegen, vielleicht sogar unter Mitschülern, vielleicht sogar unter den Lehrern, die wir haben. Den Gehorsam des Glaubens aufrichten, auch in unserem eigenen Leben. Das ist ja nicht automatisch alles so einfach da. Jeden Tag neu den Gehorsam des Glaubens aufzurichten und dann diese Haltung auch erkennen lassen, diese Haltung des Glaubens an Jesus. Diese Hoffnung, dieser Triumph. Wir haben einen Triumph. Das Geheimnis des Sieges, dass wir schon im Sieg leben. Dass wir schon viel weiter sind als alle anderen, nicht weil wir besser wären, sondern weil wir etwas verstanden haben, weil es uns offenbart war. Darum sind wir schon viel, viel weiter als manche andere. Dass wir auch arme Stümper sind in allem, was wir tun, das muss uns keiner sagen. Das wussten wir schon vorher, das wissen wir auch heute, dass wir nicht wissen, wie man vieles macht, dass wir oft viel lieber schweigen würden und zurückziehen würden, dass wir Angst haben, dass wir Hilfe brauchen, das wusste alles auch Paulus. Aber Paulus hat nicht gesagt, ach schade, dann wird wohl doch nichts draus. Er hätte Grund genug gehabt, bei den Gestalten, die um ihn waren, einfach zu sagen, ich glaube, es funktioniert nicht. Und wir könnten heute sagen, stimmt, hat nicht funktioniert. Und wir könnten sagen, es hat in einer grandiosen Weise funktioniert. Millionen von Christen. Mal klarer, mal weniger klar, aber der Gehorsam des Glaubens ist da. Und darum sagt Paulus dem aber, der euch stärken kann, klar, der euch stärken muss. Ohne das geht es ja gar nicht. durch genau dieses Evangelium, durch diese Predigt von Jesus Christus, durch dieses lebendige Wort, das wir haben, das wir hören und das in uns sein Werk vollbringt, durch seinen Geist. Und ich nur eines brauche, nur eines. Ich muss nicht wissen, wie er das macht. Ich muss nicht wissen, was er alles will in meinem Leben. Ich muss nur hören, gehorsam sein, den Reichtum annehmen, den er mir vor die Füße legt. Und dann heißt es, dem aber, der euch stärken kann durch dieses Evangelium, durch die Predigt von Jesus Christus, durch dieses Wort, dem sei Ehre in Ewigkeit, weil er unsere sterblichen Leiber lebendig macht. Endlich, da kommt das Geheimnis in unser Leben hinein. Und dann geht die Sonne auf. Dann geht das Licht auf. Erich Sauer, manche kennen ihn ja noch von seinen Büchern her. Erich Sauer sprach vom Morgenrot der Welterlösung. Ich sehe das manchmal, wenn ich morgens meine Runden drehe, wenn die Sonne aufgeht, wie dieser riesige rote Ball über Langensteinbach kommt. Und ich immer dieses Bild vor Augen habe, die Sonne geht auf, das Licht bricht an. Den Völkern, die im Dunkel wohnen, das Morgenrot der Welterlösung. Wir sind noch nicht fertig, wir sind am Start, das fängt gerade erst richtig an. Und unsere Reaktion kann dann nur heißen, da muss ich dabei sein, da will ich unbedingt dabei sein. Da kann man gar nicht anders, als zu sagen, hier bin ich, sende mich, ich bin dabei. Das wünsche ich uns, dabei zu sein, von Anfang an, Morgenrot der Welterlösung. Sende mich, stärke mich, hilf mir. Und dann klappt's. Wir wollen miteinander beten. Ich darf einladen, dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du mit diesem riesengroßen Wort, mit dieser Verheißung vor uns stehst, dass du uns einlädst, dass du uns rufst, dass du uns das vor Augen malst, dass wir bei dir nichts anderes zu erwarten haben als das ganze Programm an Heil, an Erlösung, an Gnade, an Freundlichkeit, an Güte, an Liebe, an Ewigkeit, an Leben, das in die Ewigkeit mündet. Wir wollen dir herzlich danken, dass du nicht aufhörst, uns zu rufen, uns zu suchen, uns nachzugehen, dass du so viel Geduld mit uns hast. Aber wir wollen dir auch antworten auf diese Einladung und sagen, hier sind wir und wir möchten gerne uns mitnehmen lassen auf diesen Weg. Wir möchten gern dabei sein, wenn der Gehorsam des Glaubens aufgerichtet wird unter allen Heiden, unter allen Nationen. Wir danken dir, dass es in unserem Leben geschehen darf, dass wir uns nicht nur anstrengen, uns Mühe geben, sondern dass du mit deinem Geheimnis in uns wirksam wirst und alles neu machst. Herr, wir warten auf dich und wir sehen auf dich und wir hören auf dich und wir glauben an dich und danken dir von ganzem Herzen, dass wir in dir alles haben. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.